Reklame.
In der NFL ist jetzt bald die richtige Sommerpause und wenn ihr im Gegensatz zu mir keinen Zweitjob über den Sommer durch die WM habt, dann steht für euch wahrscheinlich auch bald der Sommerurlaub bevor, hoffentlich. Oder vielleicht kombiniert ihr das ja sogar und reist zur WM vor Ort.
Ich meine, ich weiß ja gar nicht, was du alles so während der WM machst, aber so ein gewisses Vertrautheitslevel ist ja unterwegs auch immer ganz angenehm, ob das heißt irgendwie, dass man seine Abos und Streamingdienste so wie von zu Hause gewohnt überall auch im Ausland nutzen kann oder aber, dass man vielleicht, je nach Reiseziel ist das ja nicht immer automatisch gegeben, auch Social Media wie gewohnt nutzen kann.
Ja, also ich fliege nicht in die USA, aber natürlich gilt für alle Safety First. Also damit sind nicht die zwei Punkte im Football gemeint, sondern eine sichere Verbindung auch in öffentlichen WLAN-Netzen zum Beispiel, am Flughafen oder im Hotel, wo auch immer ihr gerade seid.
Beides gibt's mit NordVPN. Ihr wisst es, wir beide nutzen das auch gerne privat, weil es super einfach zu bedienen ist, ihr mit einem NordVPN-Konto bis zu 10 Geräte schützen könnt und es euch eben nicht nur Zugang zu euren gewohnten Streaming-Diensten auch im Ausland ermöglicht, sondern ihr beispielsweise auch über NordVPN auf ausländische Online-Shops zugreifen könnt, wenn ihr zum Beispiel NFL-Merch kaufen wollt.
Ihr könnt euch jetzt den exklusiven NordVPN-Deal holen, ganz einfach unter nordvpn.com/downsettalk zusammengeschrieben. Das ist komplett risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Reklame. Down, set, rank.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ranked hier von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sprechen heute über die besten Wide Receiver in der NFL. Unser nächstes Ranking. Und wir machen das so wie letzte Woche natürlich in dem neuen, beziehungsweise ja irgendwo auch bekannten Format. Wir haben jeder ein Ranking vorbereitet, über das werden wir sprechen. Wir wissen diesmal nicht, was der andere für Rankings für Top 10 hat, aber wir werden trotzdem am Ende auch wieder ein Konsens-Ranking für euch haben, weil niemand von uns ist unfehlbar. Ja, wir machen
Checks and Balances. Das ist, haben wir die letzten Jahre auch gemerkt, habe ich jetzt auch wieder gemerkt in der Vorbereitung.
Ja.
Und ich sag ehrlich, Quarterbacks habe ich natürlich schon gemacht, die Folge habt ihr schon wahrscheinlich gehört, Running Backs habe ich weitestgehend schon vorbereitet. Bei keiner Position saß ich so lange dran wie bei den Receivern. Aber ich habe dann auch wieder gemerkt, als ich letztes Jahr unsere Rankings angeguckt habe, wir haben uns gut ergänzt bei vielen, fand ich. Also wir haben bei Spielern, ja, wo du zu hoch warst, war ich zu niedrig und andersrum.
Deswegen,
wir haben uns bei einigen sehr gut ergänzt.
Genau, das war ja auch die Ursprungsidee.
Genau.
Ich glaube, da habe ich mich damals so ein bisschen durchgesetzt, weil ich unbedingt dieses Konsens-Ranking haben wollte. Einfach, um es noch ein bisschen repräsentativer macht, wenn einfach zwei Leute oder zwei Rankings kombiniert werden und du sprichst es schon an, Stichwort Fehler, die der eine oder der andere eben macht, wenn wir nochmal auf letztes Jahr schauen. Ich meine, bei vielen waren wir uns einig, bei vielen Spielern, aber natürlich gibt es auch da wieder Dinge, Platzierungen, auf die man ein Jahr später schaut und sagt, oh, was haben wir denn da gemacht? Mhm. Aber auch gleichzeitig gute Takes. Und ich kann ja direkt mal mit einem reinstarten, den ich so ein bisschen bereue, beziehungsweise sehr bereue, dass ich Jaxon Smith-Njigba nicht mal in der Top 20 hatte.
Ja, ist fair enough. Ich meine, das ist halt so ein Take, der, glaube ich, vor einem Jahr hast du da nicht viel Gegenwind bekommen. Ich hatte ihn auf 20 oder so. Ich glaube, ich hatte ihn ganz am Ende noch drin oder so.
Aber er hat ja letzte Saison schon eine gute Saison gespielt, ist ein junger Spieler.
Ja, es war halt, also ich glaube, bei JSN ist halt echt das Thema und wir werden ja nachher noch über ihn sprechen, dass keiner von uns gedacht hat, dass der ein outside-vertikaler Receiver werden kann.
Ja, aber trotzdem, ich hatte auch Receiver in den Top 20, die auch keine outside-vertikalen Receiver sind und es auch nicht geworden sind im Vergleich oder im Gegensatz zu eben JSN. Ja, und Tyreek Hill. Ich war in der Nacht, ich hatte den auf 5. Ich weiß, das sieht jetzt viel zu hoch aus. Du hattest dann besseres Bauchgefühl mit Platz 11. Gleichzeitig muss man sagen, wie soll man denn die vergangene Saison vernünftig bewerten. Aber natürlich geklettert ist ja. er jetzt nicht unbedingt.
Nee, genau. Also da kann ich auch einfach übernehmen, weil das war so der, wo ich rückblickend gesagt habe, okay, Tyreek Hill außerhalb der Top 10, das war so eine Platzierung, wo ich letztes Jahr gesagt habe, wo wir auch viel diskutiert haben, mit dem Alter, also wenn eine Verletzung kommen sollte und dann natürlich, jetzt haben wir nur 4 Spiele gesehen, die waren jetzt auch nur so lala. Ich glaube, dass wir schon so an dem Punkt sind, wo er, ich weiß gar nicht, also ich finde selbst Top 20 ist diskutabel an dem Punkt, weil du einfach nicht weißt, wie er zurückkommt, inwieweit er zurückkommt, wie das dann aussehen wird. Deswegen ist halt so ein, ich bin gespannt, wir haben ja ein paar Receiver heute auch mit dabei, schätze ich mal, die Richtung 30 oder Ü30 sind, oder man muss manche von denen zumindest abwägen, ob man die Top 10 packt oder nicht. Inwieweit einer von uns da entweder zu sehr oder gar nicht draus gelernt hat. Mal gucken. Die Platzierung, die ich am meisten bereue, ist relativ klar Puka Nacur.
Das ist eine
Puka Nacur an 10 letztes Jahr.
Skandal.
Ich glaube,
du hast
ihn an 6.
Ich hatte ihn
an
6.
Wenn ich das im Kopf habe.
Mit Sternchen, glaube ich, auch, ne?
Also mit Sternchen, ja. Fair, muss man fairerweise sagen, du hast es deutlich besser eingeschätzt als ich. Ist natürlich viel zu niedrig. Ich habe noch mal versucht,
ist zu niedrig gewesen. Muss
ja,
man ja,
ja
sagen.
Genau. Ich habe mal versucht, meinen Gedankengang noch mal nachzuvollziehen, so von einem Jahr und so. Klar, ich wusste natürlich auch rückblickend, ich war zu niedrig bei ihm, aber was war der Gedankengang, wie ich dahin kam? Und viel davon war dieses, okay, wie viel ist er Produkt des Schemes und wie sehr ist er derjenige, der das Scheme funktionieren lässt? Ich glaube, das war auch so das Hauptthema, über das wir bei ihm gesprochen haben. Weil natürlich ist er in der perfekten Rolle und so weiter und so fort, aber ich habe auf jeden Fall zu wenig berücksichtigt, dass er derjenige ist, der halt auch das Scheme funktionieren lässt.
Über ihn werden wir natürlich auch noch sprechen. Ist für mich der Take, wo ich am ehesten positiv bei mir drauf schaue. Mhm. Eben Nacur, ja, ein gutes Stück höher als du zu haben, plus dann eben sogar noch mit Sternchen. Er war letztendlich Platz 6. Ich kann dir mal eben unsere Top 10 vom letzten Jahr nennen, damit wir sie alle noch mal auf dem Schirm haben. Also Justin Jefferson war letztes Jahr die 1, hatten wir beide vorne. Dann Ja'Marr Chase hatten wir beide auf Platz 2. Dann A.J. Brown hatten wir beide auf Platz 3. Dann CeeDee Lamb auf 4, Nico Collins auf 5, Puka Nacur auf 6, Tyreek Hill auf 7, geteilter 7. Platz mit Amon-Ra St. Brown und ein geteilter 9. Platz für Terry McLaurin und Brian Thomas. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie viele wir aus dieser Top 10 wieder in der Top 10 begrüßen dürfen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, und damit können wir ja den Übergang schaffen zum Ranking dieses Jahr. Ich habe jetzt nicht ganz so die Probleme gehabt, die bei dir durchklangen. Du hast mir ja schon vor Tagen geschrieben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich mal sehr gespannt und du tust dich schwer, sie einzusortieren. Also leicht getan habe ich mich auch nicht. Allerdings halt eher so in Gruppen. Für mich gibt es eine klare Top 4. Dann gibt es einen Spieler, der für mich ein eigenes Tier zwischen Tier 1 und Tier 3 ist. Dann gibt es ein größeres drittes Tier.
Okay.
Platz 6 bis 11. Und dann dahinter stimme ich dir zu. Für mich ab Platz 12 ist komplett offen. Also
ist
da kannst du
so,
für die halbe Liga gefühlt einen Case finden.
Voll.
Aber bei so Platz 6 bis 11, wenn du jetzt mal ein 11 an 6 hast, werde ich hier nicht groß. Da wird kein großer Gegenwind von mir entstehen. Genauso, wenn du meine Platz 4 auf Platz 1 hättest.
Ich glaube, da sehen wir aber schon die Unterschiede, weil ich zum Beispiel sagen würde, 6 bis 11 ist bei mir schon ein größerer Sprung nochmal. Ich glaube, ich habe kleinere Tiers nochmal als du. Und dadurch ist es halt auch schwieriger, so die richtige Abstufung zu finden. Also, was mir aber insgesamt krass aufgefallen ist dieses Jahr, ist einfach, wie viel schwammiger ich die Top 10 wahrnehme. Also, die letzten Jahre hatte ich gerade bei den Receivern immer ein sehr klares Bild. Und natürlich, nicht jedes davon war offensichtlich richtig, jede Einschätzung. Aber ich hatte so schon eigentlich ein relativ klares Bild. Und was wir die letzten ein, zwei Jahre halt gesehen haben, finde ich, vor allem letztes Jahr, ist, dass man bestimmte Receiver-Typen anders einstufen muss als vielleicht noch vor 3 Jahren, vor 4 Jahren. Weil natürlich, es gibt immer noch diese Ex-Receiver, ne, die klassische Nummer 1, AJ Brown, so. Diese einzusortieren ist relativ leicht. Aber halt dann andere Receiver, die viel nah an der Formation spielen, die jetzt vielleicht weniger, die nominelle Outside-Receiver sind, aber wenig Press-Coverage schlagen müssen, die wenig 1 gegen 1 Outside wirklich alleine sind, sondern irgendwie so ein Hybrid zwischen Slot und Outside spielen, aber von der nominellen Aufteilung her ein Outside-Receiver sind, wie halt JSN beispielsweise, wie Puka ja irgendwo auch. Oder ich denke da auch an einen Drake London, ich denke da an Tetaroy McMillan, diese Art Receiver. Die musst du, glaube ich, hier mittlerweile, also zumindest aktuell musst du die ein bisschen anders einschätzen als noch vor 2, 3, 4 Jahren. Und das hat bei mir echt auch so ein, Das hat es mir schwer gemacht, die Top Ten so richtig zu sortieren. Also ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich haben wir am Ende gar nicht so viele Unterschiede. Wir landen dann irgendwie doch bei ähnlichen Analysen. Mal gucken. Aber das war so mein, woran ich zu knabbern hatte.
Ja, es ist ganz spannend, weil bei vielen Spielern habe ich mir, glaube ich, genau das als Pro-Argumentation zurechtgelegt, weil ich weiß, dass du ja da auch in den letzten Jahren schon sehr vehement auf deine Ex-Receiver geschaut hast und gegangen bist, was ja auch das Puka-Nakua-Thematik ganz gut zusammenfasst. Mhm. Aber wenn du dich da jetzt angepasst hast, muss ich mir was anderes wahrscheinlich dann überlegen. Mal gucken, ja. Wir machen es wie auch vergangene Woche. Unser Ziel ist es, ein Ranking zu erstellen, was den Ist-Zustand einfängt für die kommende Saison. Also welchen Receiver hätten wir am liebsten kommende Saison? Das hilft uns so ein bisschen, auch ein bisschen Prognose mit reinzunehmen, aber auch viel Status quo. Gleichzeitig schließt es eben Spieler, die jetzt irgendwie Ü30 sind, nicht komplett aus, weil, ey, ganz ehrlich, auch ein 33-jähriger Receiver kann noch eine absolute Top-Saison im Tank haben. Dann wird es halt kein Fantasy-Dynasty-Ranking. So haben wir das für uns jetzt festgelegt, nachdem es ja letztes Jahr da ein paar Verwirrungen gab. Wir machen wieder eine Top 10, haben jeder eine Top 20 vorbereitet und starten mit Platz 10. Soll ich anfangen?
Du musst anfangen. Ja, fang du bitte an.
AJ Brown.
Okay, let's go. Da sind wir gleich schon mal ganz weit auseinander. AJ
Warum?
Brown ist mein Platz 4.
4?
Ja, okay, mach dein Case dagegen.
Mache ich hier jetzt den Saquon Barkley-Fehler, den ich bei den Running Backs vor 2 Jahren gemacht habe?
Ich fürchte.
Oder machst du den Tyreek Hill-Fehler?
Ja, vielleicht, aber ich würde sagen, das Gegenargument gegen den Tyreek Hill-Fehler ist, dass AJ Brown, also meinst du natürlich noch ein paar Jahre jünger als Tyreek Hill, ich glaube 4 Jahre jünger. Oder 3. Zum anderen ist es halt das Thema der Situation. Und ich glaube, der Fehler, oder das, was du bereuen könntest, ist, er geht von einer Offense, die offensichtlich halt letztes Jahr Passing und generell offensiv strukturell mies war, wenn er jetzt getradet wird.
Ja, aber das wissen wir ja nicht.
Nein, das habe ich auch nicht im Ranking einbedingt. Aber ich glaube, dann könntest du es sehr bereuen, wenn er zum besten Deep Passer der vergangenen Saison geht und nächstes Jahr 1400 Yards und 12 Touchdowns oder sowas hat.
100%. In meinen Augen muss er aber nach den vergangenen 2 Jahren, weil das, also vor 2 Jahren war noch sehr gut. Ich meine, wir hatten ihn letztes Jahr unisono auf Platz 3.
Drei, genau.
Aber er hatte davor auch schon stärkere Jahre. Mhm. Und dann diese vergangene Saison. In meinen Augen muss er deutlich weiter droppen als nur einen Platz, wie es bei dir jetzt der Fall ist. Vielleicht fällt er bei mir zu weit. Das liegt aber eher an anderen, auch teilweise jüngeren Receivern, wo ich glaube, dass die eher noch einen Schritt nach vorne machen. Und ich weiß nicht, selbst wenn AJ Brown in eine deutlich bessere Offense kommt, mit einem deutlich besseren Quarterback, was wir Stand jetzt nicht wissen.
Nee, ist auch nicht Teil des Rankings.
Dann wird er auch wieder besser spielen. Und vielleicht habe ich ihn dann ein paar Plätze zu niedrig. Aber dass er ein Top-4-Receiver, dafür finde ich die Top 4 aktuell zu stark, zu manifestiert, würde ich sagen. Aber ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Man muss halt davon ausgehen, dass er mit 29 Jahren dann auch noch mal wieder eine absolute Elite-Saison in sich haben kann. Genau. Ich bin da aber jetzt nach dem, was ich letztes Jahr gesehen habe, auch, ja, natürlich kann sich das auch ändern, wenn er wieder irgendwie mehr Spaß daran hat und er mehr brennt für das Team und die Offense, in der er spielt, klar. Trotzdem auch dann mit diesen, ja, mit den Spirenzien, die er da gemacht hat, will ich das erstmal sehen, dass er wieder damit 100% ans Werk geht. Deswegen, er muss weiter droppen als nur ein Platz für mich.
Okay, lass mich dir erst, jetzt müssen wir das Thema doch beim ersten Spiel aufmachen, hatte ich nicht erwartet, aber lass mich dir eine Frage zuerst stellen. Welchen echten Ex-Receiver hast du, wie viel hast du über AJ Brown?
Echte Ex-Receiver.
Genau.
Kaum einen.
Das ist schon mal gut. Das hilft mir jetzt, weil mein Punkt ist, für mich ist AJ Brown immer noch der beste reine Ex-Receiver in der NFL. Mhm. Und da haben wir jetzt viel letztes Jahr drüber gesprochen, eben dieses Thema Ex-Receiver, richtige Outside-Receiver, die bekommen bei mir schon immer noch einen leichten Bump im Rating gegenüber jetzt mehr Slot, mehr Inside-Receivern. Ich habe es gerade schon gesagt, das passt sich mehr an. Man muss da natürlich auch gucken, wie die NFL spielt. Aber wir haben hier immer noch einen Receiver, der letztes Jahr fast 90% seiner Pass-Play-Snaps outside gespielt hat. Und in einer sehr frustrierenden Situation. Und ich will da jetzt gar nicht irgendwie Jalen Hurts bashing oder sowas. Brown hatte ja auch sehr produktive Jahre mit Hurts in Philadelphia. Letztes Jahr hat offensiv einfach nicht viel gepasst, was Run-Game, O-Line, Verzahnung, Run-Game, Passing-Game, strukturell und so weiter angeht. Und dann ist es halt alles extrem isoliert. Und dann ist halt Jalen Hurts auch nicht der Quarterback, der das individuell am Laufen hält, was das Passing-Game angeht. Vom Alter her, wenn er ein, zwei Jahre älter wäre, wäre ich da mehr bei dir mit diesem harten Drop. Aber er wird jetzt erst 29 im Sommer. Das heißt, wahrscheinlich ist es sogar das letzte Mal, dass ich ihn ganz so hoch habe. Aber wenn ich dann auch überlege, wie sein Spiel altert, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen besser geht als bei einem Tyreek Hill beispielsweise.
Ja.
Und jetzt rein, wenn wir die Spieler individuell bewerten, war es mir zu viel Recency-Bias, jetzt zum Beispiel einen Jackson Smith und Jigba über AJ Brown zu packen, von dem wir jetzt eine Elite-Saison gesehen haben, in einer vergleichbaren Rolle. Weil ich dann halt zum einen sehen will, dass so ein Spieler das wiederholt und dann halt auch sehen will, wie wirkt sich die Rolle in Jahr 2 aus, was verändert sich vielleicht mit einer anderen Offense. Und dann, als ich mir dann noch AJ Brown noch mal angeguckt habe vom letzten Jahr und wie der halt gewinnen muss. Also die Routes von AJ Brown, isoliert, außen, 1 gegen 1, keine Hilfe vom Scheme, wenig Route-Kombinationen, die ihn freischieben oder sowas. Der muss halt jede Woche irgendwie mit die meisten 1-gegen-1-Matchups gewinnen und gewinnt sie immer wieder. Und das dann immer noch mit der Power, die er hat, mit der Catchpoint-Dominanz, die er hat. Also von 5, Platz 5 hättest du mich überzeugen können, Platz 6 wäre noch so okay. 10 finde ich deutlich zu niedrig.
Du hast einen 1800-Yards-Receiver hinter AJ Brown.
Ja. Ich rank ja nicht die letzte Saison.
Nee. Jackson Smith und Jigba wird, egal wo AJ Brown nächstes Jahr rumtanzt, eine bessere Saison haben. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und, dann
und wenn das passiert, rank ich ihn auch höher. Aber das will ich erst noch mal sehen.
Weil aber wir haben es ja letztes Jahr offensichtlich gesehen.
Genau, eine Saison. Aber eine Saison in dieser einen Rolle. Und bei AJ Brown hast du halt, weiß ich nicht, 6 Jahre, 5 Jahre hohes Level in dieser Rolle.
Also vielleicht gewichte ich da dann den Status quo, die vorangegangene Saison, etwas stärker. Aber da wirst du auf jeden Fall am Ende meines Rankings noch Augen machen. ich gucke jetzt gerade mal. Jackson Smith und Jigba hat das Jahr davor auch schon mehr Receiving Yards gehabt als AJ Brown. Aber okay.
Als reiner Slot-Receiver halt.
Ja, aber also klar, die Position ist vielleicht wertvoller, aber der Impact, den er auf seine Mannschaft oder auf die oder mit dieser Offense hat, in dieser Offense hat, der ist für mich entscheidender, egal in welcher Form.
Aber der Impact von so einem Receiver wie AJ Brown ist ja eben, dass er dir Räume für andere Spieler auch kreiert. Oder fürs Run-Game oder was auch immer. Und
ja, aber
JSN, finde ich, profitiert dann in dem Sinne mehr von der Rolle, während AJ Brown derjenige ist, von dem andere mehr profitieren.
Ich würde bezweifeln, dass Jameson Williams so eine Saison gespielt hätte wie letztes Jahr, wenn Amon-Ra St. Brown nicht so gut ist, wie er ist.
Vielleicht, weiß ich gar
nicht.
Also
die kreieren halt auf einem anderen Weg dann Freiheiten
ja,
für andere.
Ja, auf jeden Fall.
Weil der Fokus, also klar, es ist schwieriger, einen dominanten Ex-Receiver zu verteidigen, als wahrscheinlich einen konstanten, irgendwo auch dominanten Slot-Receiver, der dir vor allem viel underneath fängt. Aber trotzdem, der Fokus einer Defense wird sich ja dahin orientieren, wo die gefährlichsten Playmaker der gegnerischen Offense stattfinden.
Das stimmt. Das stimmt absolut. Aber du hast halt wenn du jetzt die Rolle überlegst, ein JSN jetzt zum Beispiel, oder kannst auch einen Mika Ibuka zum Beispiel nehmen, diese Receiver, die halt sehr eng an der Formation spielen, die kreieren ja in dem Sinne keine Räume für die Offense. Weißt du, was ich meine? Die kreieren ja, also ein Receiver wie AJ Brown, der alleine außen irgendwo an der Sideline steht, fast jeden Snap, wie gesagt, 80-90% seiner Snaps, der kreiert ja Räume für die Offense in einer Art und Weise, wie das ein Receiver, der den Großteil seiner Snaps im Slot oder nah an der Formation spielt, gar nicht kann. Und ich finde, der Faktor ist halt schon gewichtig, wenn wir darüber reden, nicht nur für andere Receiver, sondern auch fürs Run-Game beispielsweise. Inwieweit du eine Box leichter machen kannst und solche Geschichten. Da finde ich, da ist der Faktor richtiger Outside-Receiver-Typ gewichtiger und gibt dir mehr offensiv.
Wer ist denn dein Platz 10?
Mein Platz 10 ist Drake London. Ist für mich so der Steady Eddie unter den Top 12 Receivern. So habe ich es mir aufgeschrieben. Hast du den drin?
Platz 6.
Oh, okay, also so halt deutlich höher.
Platz 6 für mich?
Ja, okay.
Sag erst mal, warum du ihn verhältnismäßig tief hast. Ich glaube, ja, nach der kommenden Saison. Das ist für mich so da eher die Projection, wie es bei dir vielleicht AJ Brown ist. Ich glaube, nach der kommenden Saison werden ihn die meisten zwischen Platz 6 und Platz 8 haben.
Vielleicht, ja. Ich für mich, also, okay, dann sage ich erstmal das Negative. Ich meine, ich mag ihn ja offensichtlich, ich habe ihn auf 10. Wir hatten ihn beide knapp außerhalb der Top 10 letztes Jahr. Er ist halt weniger dieser vertikale Playmaker, wie jetzt, wenn du ähnliche Body-Types, so Mike Evans, George Pickens, diese Art Receiver, oder auch Terry McLaurin zum Beispiel. Da gewinnt Drake London schon auch ab und an, aber sein Spiel ist deutlich mehr underneath, intermediate, über die Mitte.
Ja.
Und da liegt ja super viel Value drin. Ne? Also das ist überhaupt nicht jetzt, soll das überhaupt nicht schlecht machen. Aber seine Rolle ist, finde ich, schon mehr auf den Bereich fokussiert. Und er ist für mich halt so dieser Receiver, bei dem wir, finde ich, sehr genau wissen jetzt eigentlich, was wir kriegen. Ich glaube, vielleicht widersprichst du mir dann da, ich glaube nicht, dass der Top 4 Receiver Ceiling hat. Aber der Floor ist halt so hoch von dem, was er die letzten Jahre gespielt hat, dass er für mich, also ich habe mir aufgeschrieben, für nächstes Jahr Top 8. Insofern bin ich da gar nicht so weit weg von dir.
Mhm.
Das ist so die Range, die ich mir vorstellen kann. Aber halt auch eher so zwischen, sagen wir mal, mehr 7 und 10 als 5 und 8. So grob von der Range. Da sehe ich ihn und er ist ein richtig guter Nummer 1 Receiver, Big Body Receiver, viel Volume natürlich. Viele taffe Catches, viele diese schnellen Inbreaker auch, die er läuft, wo er natürlich diesen riesen Frame hat. Deswegen, ich mag ihn, aber du magst ihn offensichtlich noch mehr.
Also für mich kann er, Top 4 wird halt in der aktuellen Situation schwierig, glaube ich, gegen diese Konkurrenz. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der in den Top 5 landen kann. Weil das Ding für mich ist halt, ja, er wird vielleicht niemals dieser ultradominante Nummer 1 Receiver wie jetzt andere, die ich auch natürlich vor ihm habe. Aber wenn der fit bleibt, glaube ich, wird der auch mal so eine richtig starke Saison spielen können.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Er war letztes Jahr schon Platz 7, wenn man auf Yards per Game schaut. Der hat halt nur 12 Spiele gemacht. Der war Platz 11 in Yards per Route Run, was besser ist als Jamar Chase oder Justin Jefferson, nur auf letztes Jahr geschaut.
Ja.
Und die Inkonstanz, die er zumindest so in seiner Production hat, glaube ich, ist dann schon auch sehr abhängig eben von dieser Offense, die jetzt nicht, die Umstände sind nicht geil.
Also ich kann sagen, von all den Spielern, die ich Top 10 gerankt habe, hier unter den Receivern, mit Abstand die schlechteste Quarterback-Situation für Drake London.
Ja, und dazu halt auch kein guter Vibe mit Kirk Cousins. Also ich habe das mal verglichen.
Das kommt noch dazu, ja.
Michael Penix und Kirk Cousins, das war schon sehr, sehr auffällig, wie da die Production runtergegangen ist, wenn man auf die ersten 9 Spiele von Drake London letztes Jahr schaut, wo er auch schon 1-2, glaube ich, verpasst hat, dann war der auf einer Pace für 1530 Yards.
Ja, und so eine Saison könnte ich mir halt vorstellen. Also das ist so eine, sagen wir mal, 1300 Yards, irgendwie 8 Touchdowns und so, das kann ich mir
genau,
halt schon
vorstellen. Genau, aber dann muss er doch schon, also klar, wir sind beide nicht Leute, die irgendwie jetzt nur auf die Total Stats schauen und wie viele Yards hat der irgendwie gefangen und davon ein Ranking abhängig machen. Aber ich finde schon, das muss man dann, eine gewisse Production muss man halt auch dann schon respektieren. Vor allem, wenn du dann, wie Drake London ein paar Jahre davor hattest, wo er, wie du schon sagst, eine hohe Baseline sich selber gesetzt hat. Mhm. Und wenn er jetzt dann eben noch, was die Production angeht, in die Elite aufsteigt, dann sehe ich da wirklich noch einen Top-5-Receiver-Ceiling.
Na, ganz so hoch bin ich nicht bei ihm, aber auch nicht weit weg. Deswegen nicht viel gegen ihn, was seinen Production-Punkt angeht, sehe ich. Das Ding ist, bei mir sind alle Receiver, die halt, glaube ich, alle, die ich höher gerankt habe, hatten schon mal so eine Saison, die wir jetzt für Drake London prognostizieren, dass er sie vielleicht haben kann. So, deswegen,
alle, die ich über ihm gerankt habe, hatten schon mal so eine Saison, da gehe ich mit, ja.
Aber du hast da wahrscheinlich auch welche dahinter, die schon mal so eine Saison hatten, schätze ich mal. Angefangen mit AJ Brown.
Angefangen mit AJ Brown und mein Platz 11 wirst du, glaube ich, nach all dem, was ich bisher von dir gehört habe, auch mit in der Top 10 dabei haben und der würde auch mit dazu zählen, ja.
Also du hast ihn auf
6.
6, Drake London. Okay, dann deine Nummer 9.
Meine Nummer 9 ist der ewige Diskussionskandidat bei uns hier. CeeDee Lamb.
Okay, ich hatte Angst, dass ich ihn hart verteidigen muss. Muss ich dann wohl nicht. Ich habe ihn auf 8.
Oh, das ist das erste Jahr, in dem du ihn hörst. Ja. Es ist mir auch ein bisschen schwer gefallen. Ich finde halt, ich war jedes Jahr gefühlt höher bei ihm und musste ihn immer verteidigen. Du musst ihn jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht verteidigen, weil wie ich schon gesagt habe, das ist eine Gruppe für mich, Platz 6 bis 11, wo ich mich irgendwie nie groß wehren werde, wenn du da einen deutlich höher hast, außer du hast meinen Platz 10 auf Platz 4. Aber bei CeeDee Lamb, da muss man halt schon auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen, wo natürlich auch Verletzungen Thema sind, aber das spielt halt auch in Sachen Impact eine Rolle, wenn du zum Beispiel wie letztes Jahr nur 14 Spiele machst. Für mich gibt es halt Gründe, warum er nicht weiter fallen darf als Platz 9. Du hast ihn ja sogar nicht, ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass du ihn außerhalb der Top 10 hast oder zumindest oder auf Platz 10 zum Beispiel.
Ja, dafür finde ich ihn immer noch zu gut.
Ja, er ist halt auch immer noch gut. Auch hier Yards per Game, wenn man das mal runterbricht, ist er plötzlich auf Platz 6. So, und mit 14 Spielen am Ende auf Platz 10 in der Statistik zu sein, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Und, ich weiß nicht, ob du auch drüber gestolpert bist, der Spieler mit den zweitmeisten Deep Ball Catches und Yards nach Jackson Smith und Jigba. CeeDee Lamb.
Ich auch gesehen. Ich glaube, das ist mir aufgefallen, als ich mir die Stats für George Pickens angeguckt habe. Tatsächlich
bei den Cowboys. Ja, der da drunter liegt.
Genau, was ich auch kurios fand. Aber ich glaube halt wirklich, dass Pickens da auch so ein bisschen die Rolle für Lamb geöffnet hat mehr. Also, dass du halt so einen zweiten Receiver zu haben, Lamb ein bisschen mehr Flexibilität gegeben hat. Für mich, der Case ist halt, also 8 oder 9, das ist bei mir tatsächlich auch ein Tier. Ehrlicherweise bei mir 8 bis 12, glaube ich, würde ich als ein Tier ungefähr bezeichnen da hinten. Er ist halt immer noch ein Top-Top-Allrounder. Einfach. Und das ist halt so vom Skillset her, er ist nicht ganz das über die Mitte, was jetzt ein Drake London zum Beispiel ist. Er ist nicht das Outside, was ein AJ Brown oder George Pickens zum Beispiel ist. Aber er ist halt von beidem so ein bisschen was. Und er ist immer noch richtig gut mit dem Ball in der Hand. Er ist immer noch richtig dynamisch als Playmaker. Deswegen, also außerhalb der Top 10, das war bei mir jetzt, kam gar nicht in Frage für mich, für CeeDee Lamb.
Ja.
Ich habe tatsächlich überlegt zwischen 8 und 9. Ich habe mich am Ende für 8 entschieden, aber ist ein Tier bei mir.
Ja, also der Dynamik-Part, ich finde schon, dass man da letztes Jahr gemerkt hat, dass er wirklich zu kämpfen hatte mit seinem Körper.
Ja, weißt du nicht, wie fit er halt dann immer war?
Ja, genau, deswegen,
so.
Da fand ich ihn eben nicht, vielleicht hat der Eye-Test ihn dann sogar noch ein bisschen weiter fallen lassen, weil die Statistiken sind immer noch sehr, sehr gut, aber ja, mir hat da eben so ein bisschen die Dynamik gefehlt und letztendlich Platz 9 bei mir, dein Platz 9.
Ja, knüpft eigentlich schön an, mein Platz 9 ist George Pickens.
Das ist mein Platz 8.
Perfekt, sehr schön.
Ich finde, ich musste Pickens nach dieser Saison knapp vor CeeDee Lamb haben, weil er war der bessere Receiver bei den Cowboys.
Ist fair,
und ich sehe nicht, dass sich das jetzt nächstes Jahr drastisch ändern wird.
Ich glaube, das wäre halt so die Frage, oder wo ich dann vielleicht ein bisschen abwartender bin. Ich meine, ich war die letzten ein, zwei Jahre manchmal, glaube ich, ein bisschen zu früh, zu hoch bei manchen Spielern, generell in diesen Ranked-Folgen.
Ich glaube, das bin ich dieses Jahr.
Und
schau mal.
Ja, und genau, vielleicht habe ich ein bisschen mehr die Bremse reingetreten. Ja. Weil ich halt bei Lamb schon sage, lass den mal eine fitte Saison spielen und dann gucken wir mal.
Mhm.
So, deswegen, aber ja, mit 8 und 9, also wir sehen sie offensichtlich sehr, sehr nah beieinander. Pickens ist natürlich der Jüngere, der ist ja erst 25, glaube ich.
Genau,
also
das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Der ist so ultra jung.
Und dann halt letztes Jahr wirklich, die Saison war sogar noch mehr, als was man sich erhofft hatte nach dem Trade zu den Cowboys. Was ich echt krass fand, um an das anzuknüpfen, eben was du gerade schon gesagt hattest mit CeeDee Lamb, der mehr Downfield-Catches hatte als George Pickens, was, glaube ich, keiner so, wenn du jetzt irgendwie random NFL-Fans fragen würdest, würde jeder sagen, Pickens hatte mehr.
Ich würde sogar nach wie vor sagen, George Pickens ist der bessere Deep-Ball-Receiver.
Ja, ist er auch.
Weil er einfach den Speed hat und er ist der bessere Contested Catch Receiver.
Genau.
Er ist sogar statistisch wahrscheinlich der Beste letztes Jahr gewesen.
Also wir sind sicher Top 3.
Mit Puka Nacua. Nacua war auf jeden Fall auch
krass. Was ich krass fand bei Pickens, war dann aber analog dazu, der hatte 21 Forced Missed Tackles nach dem Catch.
Die haben irgendwie Rollen getauscht, die beiden.
Da gab es nur zwei, also nur Puka und Jamar Chase hatten mehr unter Wide Receiver letztes Jahr.
Ja.
Und das, obwohl der ja, also von der müsst ihr euch immer überlegen, Receiver, die viele sehr, sehr kurze Bälle, designtes Quick Game, Screens und sowas kriegen, die haben natürlich meistens auch mehr Forced Missed Tackles. Bestes Beispiel, Khalil Shakir. Khalil Shakir hatte gleich viele Forced Missed Tackles wie George Pickens letztes Jahr. Der kriegt den Ball aber im Schnitt 3,9 Yards tief. So. Und Pickens steht bei 12 Yards. Also dreimal so tief, wenn ihr so wollt, im Schnitt. Das ist natürlich eine Riesendiskrepanz zwischen wo die den Ball kriegen, in welcher Situation die den Ball kriegen. Und Puka hat zwar noch vier mehr gehabt, Forced Missed Tackles, aber Puka hat den Ball allein 16 Mal hinter der Line of Scrimmage gefangen. Ja. Pickens ein einziges Mal. Das ist schon krass. Also Pickens hat da, finde ich, schon nochmal ein Skillset rausgepackt, das ich so jetzt von ihm nicht bisher gesehen hatte. Deswegen kann gut sein, dass ich da die auch nächstes Jahr tausche, aber ich will halt von Lamb eine richtig fitte Saison sehen. Ist ja generell krass. Also zwei Receiver von einem Team so in der Top Ten zu haben, das unterstreicht, glaube ich, nochmal die Qualität, die Cowboys da haben.
Ja, ich glaube, das hatten die Dolphins mal bei einem unserer Rankings nach dieser starken Saison.
Bengals sind so nah dran.
Ja, aber die Higgins manchmal,
aber genau, ist halt eher außerhalb immer.
Genau, ist eher ein Top 20 Receiver, Top 25 für mich jetzt zum Beispiel aktuell. Ja, aber das ist wirklich eine Ausnahme, vor allem dann beide so hoch. Dann haben wir sowohl Platz 9 als auch Platz 8 geklärt. George Pickens Platz 8 bei mir und CeeDee Lamb Platz 8 bei dir, also genau umgedreht. Dann Platz 7.
Du bist dran. Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Der Spieler mit meinem Stern.
Oh, okay.
Ja. Ich glaube, du hast ihn nicht dabei. Chris Olave.
Oh. Ich dachte, ich bin hoch bei Chris Olave. Ich habe Chris Olave auf Platz 16 und dachte, du hast ja gar nicht in deiner Top 20 mit dabei.
Wie kommst du denn darauf? Hallo? Ich bin hier der Chris Olave-Homer in diesem Podcast.
Ja, aber du bist der niemals diese outside-vertikalen X-Receiver hochrankt. Und Olave ist für mich also der fünfte, sechste in der Liste. Nein. Deswegen dachte ich, den hat er bestimmt nicht.
Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen im Laufe der Saison. Wir sehen ihn da einfach unterschiedlich. Ja, für mich ist er nämlich nicht nur das, weil wir ihn auch schon anders gesehen haben. In anderen Jahren, in anderen Saisons, auf College-Level sowieso. Der kann mehr als das. Der kann in der Mitte des Feldes gewinnen. Der kann nach dem Catch gewinnen. Aber er hat den Speed, um halt tief, outside tief zu gehen. Deswegen, ich glaube, wir sehen den Spieler da ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und für mich ist hier natürlich Projection mit dabei. Also für mich gibt es halt wenige Gründe, warum wir nach der Saison da drauf schauen und nicht darüber reden, dass Chris Olave einen Platz. Also ich glaube, ich habe ihn schon jetzt sehr wohlwollend hochgerankt, gebe ich zu.
Ist es eine Tyler-Shuck-Overcompensation von dir?
Du meinst, weil ich so ein schlechtes. Also ich sag mal so, mit Tyler Shuck war der auf einer Pace für über 1400 Yards. Die Mühe habe ich mir gemacht, das rauszudividieren.
Sales-Fans wissen ja gar nicht, was hier gerade passiert. Dass wir die so loben und dann auch noch von dir, das
Je mehr ich mich jetzt, also für diese Rankings und generell jetzt so langsam in Richtung dann nächste Saison, so langsam bewegen wir uns ja dahin und dann kommen irgendwann die Previews.
Ja.
Das wird schwer, die Saints nicht irgendwie ein bisschen zu hypen, möglicherweise. Mhm. Also, das Ding ist, Chris Olave ist ein Receiver, der, vielleicht ist das mein neuer Terry McLaurin, weil ich habe das Gefühl, er wird unterschätzt. Von dir vielleicht so, was das Skillset angeht, in der Gesamtbetrachtung, weil die Umstände immer so schlecht waren. Bei Terry McLaurin waren sie auch jahrelang schlecht. Bei mir ist es der Eye-Test. Natürlich irgendwo auch dieser Pre-Draft-Pedigree, wenn man so will. Ich war ja schon Pre-Draft großer Fan von ihm. Der hat jetzt 4 Jahre NFL gespielt. 3 seiner 4 Jahre über 1000 Yards Production in wirklich teilweise bescheidenen Offenses. Nicht katastrophalen Offenses, aber die Umstände waren nicht gut. Ich glaube, da würde mir jeder zustimmen, gerade die Quarterback-Situation. Ja. Jetzt mit Chuck eben eine sehr positive Tendenz gezeigt. Der ist noch keine 26. Wenn Chris Olave fit bleibt, nach der Saison wird das keine Debatte sein, ob das ein Top-10-Receiver ist. Da bin ich mir super sicher.
Ja, finde ich stark.
So sicher, wie ich mir sein kann.
Saints sowieso, habe ich ja sowieso Aktien drin mit Jordan Tyson in dieser Offense. Bin jetzt auch sehr gespannt, wie das dann im Zusammenhang wird.
Das ist der einzige Haken an der Nummer. Was ist, wenn Jordan Tyson jetzt die klare Nummer 1 instant wird?
Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die sich halt echt gut ergänzen werden. Also ich glaube, das wird eher so eine Situation sein, wo einer den anderen besser macht.
Und wir sehen es ja auch, es muss nicht den einen geben. Also wenn wir alleine auf die Production von CeeDee Lamb und Pickens schauen, Chase und Higgins, Nakua und Adams, gut, Adams jetzt nicht letztes Jahr, ne? Oder Cup und Eagles, Nakua.
Eagles, hast du das gleiche.
Genau, Eagles.
Also, Vikings theoretisch auch. Also
das geht schon. Also ist jetzt nicht so, dass wenn da einer reinkommt, dass der andere keine Rolle mehr spielt. Ich sehe halt unglaublich viel Talent in Chris Olave nach wie vor und ja, er muss halt mal fit bleiben. Das ist halt so der ganz große Knackpunkt.
Ja, ich finde es einen geilen Take. Also ich hätte es niemals erwartet. Das ist echt so. Vor allem hast du dann ja jetzt einen nicht, den ich Top 7 habe. Hast du dann nicht in der Top 10?
Muss ja, ich glaube, das ist mein Platz 11. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Das vielleicht, ja.
Da bei dem war ich ganz unentschlossen. Aber sprechen wir gleich drüber.
Nee, aber also ich finde es einen geilen Take. Und ich meine, ich mag Chris Olave total. Ich stimme dir bei allem zu, was du gerade gesagt hast, was die Umstände angeht, die letzten Jahre. Und er hat natürlich viel mit Gehirnerschütterungen jetzt schon zu tun gehabt. Da muss man halt hoffen, dass er fit bleibt. Aber, also, würde ich feiern, wenn der Take aufgeht.
Platz 16 hast du ihn, krass. Also, ich wusste, dass ich da höher bin.
Das ist halt die so eine super. Also, für mich, ich habe ja gesagt, 8 bis 12 ist so eine Gruppe für mich. Und dann habe ich, wenn ich jetzt so auf mein Ranking gucke, 13 bis eigentlich ehrlicherweise irgendwie wahrscheinlich sogar 2022. Ist so ein Ding. Aber höher als 13 hätte ich Olave nicht gerankt jetzt. Auch nicht so aus dem.
Ich nur ein paar Plätze.
Aus dem Bauch heraus. Mein Platz 7 als nächstes. Den wirst du sicher drin haben. Ich schätze mal auch in der Nähe hier Amon Ross St. Brown.
Den habe ich durchaus in der Nähe auf Platz 5. Das ist für mich aber der Spieler, der sich von allen noch so ein bisschen absetzt. Und das ist ja auch wieder so ein Spieler, wo wir jedes Jahr so ein bisschen auseinandergehen. Für mich ist er irgendwie zwischen dem Top-Tier und dem Tier darunter, deswegen Platz 5.
Ja, genau. Also das ist für mich eine Gruppe 4 bis 7 wäre für mich wahrscheinlich das Tier hier. Ist halt einer der konstantesten Receiver der NFL über die letzten 4 Jahre. Vielleicht sogar der konstanteste.
Ich habe mal geguckt. Der hat seit NFL ist 2 Spiele verpasst.
Ja.
Das letzte war im September 2023.
Ja, der ist immer da. Der gibt dir jedes Jahr 100 Catches, der gibt dir jedes Jahr 1000 Yards, der gibt dir jedes Jahr Touchdowns.
Und natürlich gucken wir halt eher so darauf, wen hätten wir lieber in unserem Team, wen hätten wir lieber im Vakuum für nächste Saison. Aber gerade wenn, zum Beispiel bei Chris Olave haben wir jetzt drüber gesprochen, ja, immer mal wieder ausgefallen, CeeDee Lamb mit Verletzung zu kämpfen gehabt. Irgendwann, finde ich, muss man Konstanz, Verlässlichkeit und Availability honorieren.
Ja.
Und deswegen ist Amon-Ra, ja, er hat vielleicht nicht ganz diesen sportlichen Impact, mal abgesehen davon, also ne, die Production hat er auch, aber die kommt halt eher über die Masse. Aber trotzdem, irgendwann muss man halt sowas dann auch immer, wenn du das Jahr für Jahr wiederholst, 4 Jahre über 100 Catches irgendwie lieferst.
Ja.
In Sachen Target Share wird er immer wichtiger für die Lions, weil die natürlich auch Playmaker dann verlieren. Der hatte letzte Saison 31,3% der Targets bei den Lions.
Das ist echt krass.
Da hatte nur einer mehr und das ist JSN. Also das ist schon crazy, wie durchgehend, wie konstant der liefert.
Er ist halt der eine, ich habe es mir so in der Art auch aufgeschrieben, der eine Nummer 1 Receiver, der ein klarer Slot Receiver ist.
Ja.
In der NFL.
Ja.
Und da kann man dann, also ich finde, da muss man gar nicht so sehr dieses Slot-Outside-Thema so wahnsinnig viel aufmachen. Wir wissen halt genau, was er dir gibt. Also, ne, er gibt dir halt eine super hohe Volume, eine super hohe Verlässlichkeit. Er gibt dir halt relativ wenig als vertikaler Playmaker, weil das ist nicht sein Spiel. Er ist halt dieser Bully-Slot, er blockt auch für dich inline, all diese Dinge. Er macht super viele toughe Catches über die Mitte. Im Gegenzug hat er noch nie eine Target-Tiefe im Schnitt von 8,5 Yards.
Ja.
Das ist halt das Gegenargument. Und deswegen werde ich ihn wahrscheinlich auch nie höher als so 7, 6 irgendwo da in der Range haben, weil ich dann halt dann schon irgendwie das nochmal. Ich finde, da gibt es halt dann andere Receiver, die noch mehr das Komplettpaket plus das sind. Und das wird Amon-Ra wahrscheinlich nie sein. Aber ich werde wahrscheinlich auch nie niedriger in den nächsten Jahren als irgendwie Platz 7, Platz 8 haben. So, deswegen ist das halt seine Range. Oder ist, wie gesagt, also in puncto Verlässlichkeit, es geht quasi nicht besser. Also ich habe ihn hier mit Platz 7. Dann wirklich auch am unteren Ende der Range, wo ich ihn sehe, jetzt hier eingestuft. Er hätte problemlos auch mein Platz 6 sein können. Höher als 6 hätte ich ihn nicht gehabt, weil ich die Receiver drüber dann alle noch mal eine Ecke stärker sehe. Also, oder eine Ecke, sagen wir, kompletter sehe vielleicht vom Skillset her.
Da gehe ich mit. Wo sind wir? Platz 6 habe ich schon genannt, Drake London.
Ja, dann schätze ich, mein Platz 6 ist der, den du nicht dabei hast. Und das wäre passend, weil er ist auch mein Starspieler, nämlich mein Platz 6 ist Nico Collins.
Ja, das ist mein Platz 11. AJ Brown und Nico Collins haben mir wirklich eine schwere Zeit bereitet.
Ja, ich merk's.
nach diesen ja dann doch deutlich schlechteren Saisons. Deswegen, ich habe schon gedacht, dass du, also vor allem bei Nico Collins war ich mir sicher, dass du ihn höher hast, ja.
Es ist halt wieder das gleiche Thema, was wir jetzt bei AJ Brown schon hatten. Nico Collins ist halt auch einer, der offensichtlich Räume für die ganze Offense öffnet, an dem du die ganze Offense ausrichten kannst, der viel außen spielt, viel 1 gegen 1 gewinnt, was halt, finde ich, die Geometrie von der Offense einfach nochmal krasser verändert als jeder andere individuelle Playmaker-Typ. Und das ist Nico Collins für mich nach wie vor, dieser echte X-Receiver, diese Rolle. Also ich habe da nur AJ Brown noch vor ihm dann in dem Sinne unter den richtigen X-Receivern. Du ja auch, theoretisch, nur woanders in deinem, ja, in deinem Ranking. Ich finde aber ehrlich gesagt, hier die Konstanz ist auch da. Also ja, der hatte letztes Jahr mit Verletzungen dann auch nochmal zu tun. Aber in den letzten 3 Jahren immer über 1000 Yards, nie unter 6 Touchdowns, nie unter 14,8 Yards pro Catch. Du hast eigentlich all diese Elemente sind immer gegeben bei ihm. Ist der einzige Receiver letztes Jahr mit mindestens 60 Targets, einer Targettiefe im Schnitt von über 13 Yards und trotzdem mehr als 2,3 Yards pro gelaufener Route. Also du hast dieses vertikale Element, du hast trotzdem eine absolute Konstanz, was Targets, was Catches angeht. Du hast die physische Dominanz, das enge Coverage. Ich werfe den Ball trotzdem hoch zu ihm und er macht das Play. Und dann halt hier auch wieder, wir haben jetzt bei Amon-Ra viel über die Rolle in der Offense und die Bedeutung für die Offense in Detroit gesprochen. Gerade für eine Texans-Offense, die ja jetzt nicht unbedingt immer überzeugend ist in allen Facetten, finde ich, ist halt so dieses, du hast deinen einen Playmaker, der verlässlich 1 gegen 1 gewinnt, ist halt schon eine sehr, sehr gewichtige Rolle auch. Und er ist auch super gut bei Inbreakern. Ich weiß, dass es ein Receiver ist, bei dem ich jetzt auch die letzten 1-2 Jahre höher war und wahrscheinlich sogar immer noch bin, auch als der Konsens. Aber so sehr sich auch auf der einen Seite das Receiver-Bild in der NFL verändert und wir eben andere Receiver-Typen sehen, die dominieren, wenn ich einen Receiver mit dem Skillset habe wie Nico Collins, der aber auch eben so spielt und diese Production abliefert, für mich ist er halt trotzdem immer noch einer der 7-8 prägendsten Receiver in der NFL aktuell. Deswegen war für mich tatsächlich die Frage einfach nur Amon-Ra und Nico Collins, aber niedriger als 7 hätte ich Collins nicht gepackt.
Ich glaube, ich bin etwas skeptischer aufgrund der Entwicklung über die letzten Jahre. So, ja, natürlich irgendwie Verletzungen und ja, die Umstände spielen natürlich eine extreme Rolle bei den Texans. Mhm. Die Offense ist ja auch eher komplizierter geworden die letzten Jahre, aber Yards per Route Run jedes Jahr weniger und du hast gerade die Contested Catch Situation angesprochen, wo er erstaunlicherweise übrigens viel mehr Situationen bekommen hat letztes Jahr.
Also, ich kann dir sagen, warum. Ja, also wir haben ja CJ Stroud letztes Jahr Spiel sehen. Das ist halt, der traut dann oft seinen Augen nicht und dann wirft den halt einfach zu Nico Collins,
naja, und wenn gecovert ist. Wenn das Scheme es nicht schafft, auch dann mal auch, ja, für etwas einfachere Catches zu sorgen, dadurch, dass du halt nicht eng gedeckt bist. Seine Contested Catches pro Saison. 12, 16, 13, 15, 30. Einfach mal verdoppelt.
Ja.
Ja, seine Ausbeute ist da okay. Jetzt nicht überragend. Da gibt es einige, die konstanter auf einem besseren Level da performt haben. Ja, ich will es halt erstmal wieder sehen. Natürlich, er ist jetzt noch nicht alt, logischerweise. Er ist jetzt 27. Bei ihm kann ich es mir sogar noch eher vorstellen, dass ich ihn nächstes Jahr wieder höher habe, wenn die Offense insgesamt besser funktioniert und er dann auch wieder etwas mehr überzeugen kann, vielleicht auch ein paar mehr einfache Targets, ein bisschen einfache Production bekommt. Ich will es aber erstmal sehen. Also ich bin da ein bisschen durch die Entwicklung der letzten 2 Jahre ein bisschen skeptischer geworden.
Fair.
Und für mich ist eben der Spielertyp nicht ganz so, nicht ganz so entscheidend wie für dich, weswegen ich halt so Spieler wie Drake London, Chris Olave etwas höher habe, Amon-Ra. Aber jetzt kommen wir noch nicht ganz zu den Top 4, weil Platz 5 fehlt noch, zumindest meiner. Ich weiß nicht, ob du deinen schon.
Meiner auch, ja. Meiner fehlt
noch. Ah, nee, meiner fehlt nicht mehr. Amon-Ra ist natürlich mein Platz 5.
Ah, ja, stimmt.
Über den haben wir schon gesprochen, aber wer ist denn dein Platz 5? Stimmt, das muss ja einer aus meiner Top 4 sein. Ich weiß auch, wer. Ich weiß.
Ja, du musst es eigentlich wissen, weil ich hab's quasi schon gesagt. Mein Platz 5 ist Jackson Smith und Jigba.
Nein.
Okay, wo hast du ihn?
Platz 2.
Das finde ich ist zu viel Recency Bias. Das ist zu viel Recency Bias, weil, also Punkt 1, ich will es einfach nochmal sehen. Das ist so für mich so ein, also wenn du das Ranking da so machst, dann kannst du auch George Pickens Top 5 ranken, finde ich.
Pickens, naja, außer dass JSN eine noch deutlich bessere Saison hatte als George Pickens wie viel besser waren die Umstände bei den Seahawks als in der Dallas Offense? I don't know.
Ich würde halt sagen, der Unterschied, was die Production, die Total Stat Production angeht, ist halt, das ganze Passing Game war halt darauf ausgerichtet, JSN vertikal in Szene zu setzen. Und in Dallas hast du eben viel mehr Mäuler zu stopfen.
Das hat auch gut geklappt, ne?
Es hat gut geklappt, keine Frage. Deswegen ist er auch Platz 5. Aber ich finde, wenn du die letzte Saison so hoch ratest, müsstest du eigentlich die Saison die Pickets. Wie viel weniger Total Stats hatte Pickets? Ich weiß es gar nicht. Das waren 250 Yards weniger oder was?
Was jetzt nicht gerade wenig ist. Und ich will hier nochmal hinzufügen, dass wir von JSN haben wir jetzt 3 Jahre gesehen. Ein Jahr war richtig gut. Das zweite Jahr. Ein Jahr war überragend. Beides in komplett unterschiedlichen Rollen. Bei George Pickens, den haben wir jetzt schon ein paar Jahre mehr gesehen.
Ja, okay. Ja, Moment, aber Pickens hast du jedes Jahr über 800 Yards mit viel schlechteren Situationen in Pittsburgh als jetzt letztes Jahr Seattle. Und du hast ihn mit der absolut besten Saison, nachdem er in eine bessere Situation sozusagen gewechselt ist. Genau. Ähnlich wie JSN.
Okay, dann anders formuliert. Wenn George Pickens als wie viel Slot hat JSN da gespielt in seiner zweiten Saison?
80% oder so.
Ja, ich gucke es gerade noch mal nach. 83%. Wenn ich von George Pickens eine 1100-Yard-Saison bekomme, wo er 83% im Slot spielt und danach, die hat er ja schon gezeigt, dann die gute Outside-Saison, aber für mich ist JSN der komplettere Receiver, der jüngere Receiver.
Ist auch fair, deswegen, ich habe ihn ja auch höher. Aber ich finde, dass du die Saison vom letzten Jahr zu hoch rankst, wenn du ihn auf 2 packst. Weil dann kannst du ja maximal einen von Chase, Jefferson, Puka Nacua über ihn ranken. Und das finde ich ist zu viel Recency Bias. In meinen Augen.
Das ist okay.
Über Brown können wir streiten. Ich sehe dein Argument mit AJ Brown. Ja. Aber dass du von den anderen 3 hinter ihm hast, ist, finde ich, zu viel die letzte Saison.
35% Target Share, Super Bowl Erfolg. Da spielt er auch noch mit rein.
Jetzt kommt er hier mit Super Bowl. Also, das Ding ist, wenn er seine Rolle so bestätigt, dann wird er bei mir nächstes Jahr auch noch mal 1-2 Plätze höher sein. Mhm. Als ich ihn mir jetzt auch noch mal angeguckt habe, das, was mir wieder aufgefallen ist, diese Explosivität, die er hat, mit diesen fließenden Bewegungen, das ist schon richtig, richtig cool. Also, diese Körpertäuschung auf Tempo, mit denen er Separation kreiert, die Beschleunigung, mit der er in der Route spielt, das ist richtig, richtig gut. Das Tape letztes Jahr, da will ich gar nicht schlecht reden, weil das war absolut herausragend. Mein Gedankengang war eben höher als 5 oder von mir aus 4. Diskutieren wir AJ Brown meinetwegen. Aber höher als das, dafür muss ich es erst nochmal sehen, weil die allen davor haben 3, 4, 5 Jahre
absolute
Top-Top-Production.
Das verstehe ich. Also das Nacua-Jefferson-Argument verstehe ich komplett. Da möchte ich nochmal auf mein Eingangsplädoyer eingehen. Zwischen Platz 1 bis 4 finde ich, für meinen Geschmack kannst du die sortieren, wie du willst, und du wirst von mir keinen Gegenwind bekommen. Ich finde, Platz 1 bis 4, das sind alles absolute Top-Receiver. Wo ich halt gar nicht mitgehen kann, ist, jetzt mal etwas überspitzt gesagt, einen, ja, Outside-Exclusiver, vielleicht auch negativ betrachtet, One-Trick-Pony, Deep-Outside-Ball-Receiver, der aus einer schlechten Saison kommt, höher zu ranken als jemand, der inklusive Playoffs fast die 2000 Yards geknackt hat, 35% Target-Share hatte und schon auf unterschiedlichen Art und Weisen gezeigt hat, dass er ein absoluter Elite-Receiver sein kann, den niedriger zu ranken, da kann ich halt nicht mitgehen.
Verstehe ich das Argument.
Der auch noch deutlich jünger ist.
Das ist, finde ich, ein starkes Argument. Also du redest natürlich von AJ Brown jetzt
im direkten
Vergleich. Das, finde ich, sind faire Argumente. Ich würde halt sagen, wenn wir auf letztes Jahr gucken, ich habe bei AJ Brown, ich schaue mir die alle ja noch mal an, du ja natürlich auch, ich habe bei AJ Brown keinen physischen Decline.
Nö, das stimmt.
Also,
das,
ich habe nichts gesehen, was auch in die Richtung sagen geht. So, wo ich zum Beispiel ja bei Tyreek Hill letztes Jahr fand ich, dass man das schon ein bisschen gesehen hat im Jahr davor. Das war bei AJ Brown halt noch nicht der Fall. Wie gesagt, der ist noch 28, der wird 29 im Sommer. Das ist jetzt ja auch noch nicht so, dass der 33 ist oder sowas. Und dann ist halt rollenmäßig, ja, da gehen wir ein bisschen auseinander. Das merken wir jedes Jahr, was wir dann mehr gewichten. Nicht nur vom Impact, sondern auch vom, nennen wir es Schwierigkeitsgrad her. Eben, ich finde, ein Receiver wie AJ Brown kriegt viel weniger Scheme-Hilfe als ein Receiver wie JSN. Was nicht heißt, dass JSN nicht auch individuell gewinnt. Aber wenn ihr euch einfach anguckt, wo die stehen, wie die gewinnen müssen, wie viel Hilfe die kriegen oder nicht kriegen vom Scheme. Und dann will ich es halt von JSN erst nochmal sehen. Weil, wie gesagt, ich finde dann, wenn du dann konsequent bist, müsstest du eigentlich Pickens in deiner, mindestens in deiner Top 6 haben. Wenn JSN auf 2 packst nach der letzten Saison, müsstest du eigentlich Pickens in der Top 6 drin haben, finde ich. Und da bin ich halt bei beiden, sage ich so, zeigt mir nochmal so ein Jahr. Und dann
rank. Ja, genau, mit dem Aspekt schon. Aber gleichzeitig halte ich halt JSN, dadurch, dass wir es auch schon auf unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Quarterbacks auf einem ganz hohen Niveau gesehen haben, finde ich, halte ich ihn halt für den kompletteren Receiver. Für den vielseitigeren und kompletteren also Receiver.
Brown oder
wen Pickens.
Achso, ja, ja, nee, ich sag ja auch, also ich sag ja auch, du musst JSN höher ranken als Pickens, aber ich finde vom Verhältnis her, ich habe halt JSN auf 5 und Pickens auf 9. Wenn du JSN auf 2 hast, finde ich, musst du Pickens auf 6 zum Beispiel haben. Weil ich finde, dann ist da die Diskrepanz zu groß, was die Recency-Bias angeht.
Ey, das kannst du nicht so 1-1 vergleichen, weil da spielen ja auch andere Spieler dann noch eine Rolle, die jetzt nicht so eine Bombensaison hatten, wie Drake London oder Chris Olave, wo ich aber das Potenzial sehe, dass sie noch mehr in sich drin haben, sozusagen.
Ja, fair. Also wenn ich deine Argumentation anwende, kann ich nicht mitgehen bei London über Pickens zum Beispiel. Das passt dann bei mir nicht rein.
Naja, aber wie gesagt, ich mache ja auch kein Saison 2025 Ranking.
Nee, klar, aber wenn du das so gewichtest und wir es ja bei Pickens. Ja,
aber
Pickens,
was, aber ja was bei denn Pickens gewichten?
Sagen, also was? Naja, du musst ja bei Pickens sagen, der hat jetzt ein Jahr mit guten Umständen und liefert sofort eine All-Pro-Saison ab.
Ja. So. Aber er hatte vorher schon ein paar, die jetzt nicht optimal waren, wo die Umstände natürlich nicht gut waren. Aber das waren sie letztes Jahr bei den Seahawks auch nicht.
Nein, ich meine jetzt zu Drake London quasi. Das ist ja wieder das Thema, was wir bei London hatten.
Ja, bei London haben wir noch nicht einmal in guten Umständen gesehen.
Richtig, deswegen prognostizieren wir ja alles nur.
Genau.
Bei Pickens haben wir es gesehen. Pickens in schlechten Umständen produziert 800, 900 Yards. Pickens in guten Umständen All-Pro-Receiver. Dann müsstest du ja nach der letzten Saison den eigentlich über Drake London ranken. Weil du bei London projectest du es ja nur, dass er gut ist, wenn er gute Umstände hat. Aber wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht ist er es auch nicht. Vielleicht ist er einfach das, was er jetzt ist.
Genau, das ist ja die Projection.
Ja, genau. Dann projectest du projectest dann.
Ja, aber wenn ich nicht projecten würde, dann mache ich ja einfach nur einen Status Quo.
Du musst natürlich projecten. Genau. Aber dann ist deine Projection bei Pickens, dass letztes Jahr ein Outlier war.
Nein, meine Projection ist, dass wir bei Pickens das absolute Maximum gesehen haben.
Ja, genau, das meine ich. Okay. Ja, okay.
Also, ich wäre sehr überrascht, wenn wir nochmal irgendwann eine bessere Saison von George Pickens bekommen.
Das ist fair. Wenn das dein Take ist, dann ist es, glaube ich, ergibt Sinn, das Ranking.
Ja. Platz 4.
Dein Platz 4.
Ach so, ich muss. Schon. Ja, wie gesagt. Vielleicht strafe ich ihn zu sehr ab, aufgrund der Umstände. Aber von keinem vor ihm habe ich so eine schwache Saison gesehen wie von Justin Jefferson letztes Jahr.
Okay, in dem jetzt, wie du argumentierst, ist es, glaube ich, schlüssig. Wenn du mir jetzt sagst, wir draften ja im Prinzip Receiver für eine Saison nächstes Jahr bei einem Vakuum-Team, mehr oder weniger, dann ist Jefferson für mich immer noch einer der zwei Besten.
Verstehe ich auch.
Mit 1 oder 2 nehmen. Also 1 nicht vielleicht, nach dem, was letztes Jahr war, aber für mich ist es trotzdem immer noch Platz 2.
Verstehe ich auch. Ich tue mich nur schwer, dass die Saison wirklich so schwach war. Ja, die Quarterbacks haben da ihren Teil dazu beigetragen. Also ich hab mir genug Argumente quasi auch in die Richtung mit aufgeschrieben. Also wenn man mal schaut, der hatte 87 catchable Targets bei 141 Targets. Von allen Spielern mit über 130 Targets hatte er mit Abstand die wenigsten, die als catchable deklariert wurde.
Und so sah es ja auch aus, weil wir haben es ja alle gesehen.
Deswegen, die Schuld ist dann doch eher gering, warum Justin Jefferson so eine Saison hatte. Aber wenn ich mir halt gerade Ja'Marr Chase angucke, zu dem kommen wir noch, der hatte in mindestens genauso schlechten Umständen mit ähnlich schlechtem Quarterback-Play nicht ansatzweise eine so schlechte Saison. Und dann finde ich, schon die aktuelle Saison am höchsten gewichten. Und da waren halt JSN und Puka Nacua deutlich drüber. Und deswegen, das ist eine Momentaufnahme. Er gehört für mich immer noch ganz klar zu den Top 4, aber es fällt mir schwer, jetzt dann die anderen beiden oder die anderen drei, die ich noch vor ihm habe, jetzt irgendwie hinter ihn zu packen. Auch wenn ich natürlich mitgehe, wir wissen alle, wie gut der auch wieder sein kann, wenn das Quarterback-Play wieder ein bisschen besser wird.
Ja, ich habe mir schon auch aufgeschrieben, also auf der einen Seite Quarterback-Play, ich habe jetzt vorhin gesagt, Drake London über die letzten Jahre, Jefferson hatte natürlich auch ein paar okaye Jahre mit Cousins und so, aber für spezifisch vergangene Saison war das schon verheerend, muss man eigentlich sagen. Ich fand aber auch, dass er jetzt nicht immer auf seinem Standard gespielt hat, individuell betrachtet. Gleichzeitig war es halt schon absolut so, du hast gerade die Catchable Targets angesprochen, was finde ich eine super Stat ist, die das nochmal unterstreicht. Er war halt auch regelmäßig offen und hat den Ball nicht gekriegt. Also er ist halt regelmäßig, hat der Separation kreiert, hast irgendwie, weiß ich nicht, eine Dig Route oder irgendwas, oder er ist offen einfach und der Ball kommt halt einfach nicht oder er kommt zu spät oder er kommt halt eben dann ungenau, das sind wir bei den Targets, die nicht wirklich fangbar sind. Wir reden halt immer noch über einen Receiver, der wahrscheinlich, würdest du mitgehen, schlechtestes Quarterback-Play in der NFL letztes Jahr, Minnesota, über 18 Wochen, würde ich wahrscheinlich, also
Jerry Jeudy hatte Schlimmeres.
Ja, fair. Sagen wir Bottom 3 Quarterback-Play letztes Jahr in der NFL.
Wahrscheinlich.
Hat er halt immer noch eine 1000-Yard-Saison aufgelegt.
Ja.
Also deswegen war für mich halt, also für mich war, als ich das Ranking gemacht habe, und je mehr ich dann, dass sich das herauskristallisiert hat, war 3 der Floor für ihn. Mhm. Ich habe dann zwischen 2 und 3 überlegt, aber niedriger als 3 nicht. Weil er ist halt immer noch, wir wissen, er gewinnt überall außen, innen, vertikal, underneath. Er ist physisch, auch als Route-Runner. Er gewinnt auf allen Ebenen des Feldes. Gerade als Route-Runner. Ich meine, ich wusste natürlich, dass er da sehr, sehr stark ist. Aber als ich jetzt nochmal spezifisch letzte Saison angeguckt habe, um halt auch zu sehen, die Total Stats sehe ich, aber wie hat er gespielt? Mhm. Ich fand halt, also das war halt immer noch, was Richtungswechsel, was Separation, was die Präzision von den Cuts angeht. Er hat die Toughness am Catchpoint, er hat die Explosivität beim Release. Es ist für mich halt immer noch so dieses, ganz, also ehrlicherweise, wenn ich jetzt ranken müsste die Receiver rein danach, wer diktiert am meisten Coverages, ist es für mich Justin Jefferson immer noch. Ich finde, er ist immer noch der Receiver, der am meisten von der Defense Sonderaufmerksamkeit verlangt. Und deswegen ist für mich Top 3 der Floor und ich bin bei 2 gelandet, auch weil ich natürlich eine deutlich bessere nächste Saison wieder erwarte. Nicht nur wegen Quarterback-Play, sondern auch von ihm individuell.
Wer ist dein Platz 4?
Mein 4 hatten wir schon, AJ Brown.
Ah, stimmt. Dann kommt mein Platz 3, das ist Puka Nacua.
Sticht. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, den hast du auf 1, nachdem wie du geredet hast.
Ich finde, dass 3 auch sich ein bisschen unfair anfühlt für einen Receiver.
Okay, ich finde, jetzt muss ich das aber doch nochmal aufmachen. Ich finde vor allem, JSN über Puka ergibt für mich jetzt wieder keinen Sinn. Also da bin ich gar nicht drauf gegangen, also, weil Puka hat ja über mehrere Jahre schon diese Top-Top-Production.
Verstehe ich. Für mich macht das, bei dir keinen Sinn, Justin Jefferson über Puka Nacua zu ranken. Nach der Saison.
Naja gut, aber ich habe ja die ganze Zeit schon die letzte Saison, glaube ich, weniger stark gewichtet als du.
Naja, es ist für mich ein Thema der Umstände bei Puka Nacua. Sonst müsste man ihn an 1 packen.
Ja.
Weil das ist ein Receiver, der jetzt schon mehrfach Elite-Saisons hatte, der 2 Jahre in Folge Platz 1 in Yard per Route Run, in meinen Augen immer noch eine der wichtigsten Statistiken bei Receivern, war, der 3,71 Yards per Route Run letztes Jahr hatte. Das ist ein absoluter Elite-Wert. Also die letzten Jahre war nur Tyreek Hill in seiner Fabelsaison drüber. Für mich hat JSN dann doch noch das etwas komplettere Skillset, würde ich sagen.
Wirklich?
Also, wen ich lieber outside tief sehen will, ist JSN, ja.
Ja, gut, aber wenn du halt lieber tough über die Mitte oder tough als Blocker über die Mitte, sehen
aber
willst,
JSN würde ich auch Puka über die Mitte gerne sehen. Aber tough über die Mitte, ja, natürlich, da macht keiner Puka Nacua was vor. Einer der besten Contested Catch Receiver. Wahrscheinlich, also zumindest statistisch der beste letztes Jahr. Es fällt mir halt insofern ein bisschen schwer, weil, also, er hat nicht nur einen immer noch sehr guten Receiver an seiner Seite, er hat einen der besten Quarterbacks aus dieser Top-Gruppe. Ja'Marr Chase mal ausgenommen, wenn Joe Burrow fit ist, aber es war auch letztes Jahr nicht, nicht dauerhaft, ne? Aber so über die komplette Saison oder die letzten Jahre hatte Puka mit Abstand den besten Quarterback von diesen Receivern. Und er hatte den besten Playcaller.
Mhm. Ja, keine Frage.
Und das hat dann für mich am Ende so das bisschen ausgemacht. Und nochmal, Platz 1 bis 4 ist bei mir super eng zusammen.
Mhm. Aber ist doch schön, dann sind wir eigentlich, dann werden wir die gleiche 3 und die gleiche 1 haben, so sehr wir bei 2 und 4 diskutiert haben. Weil, ja. Also ich gebe alle mit, was du gesagt hast. Es ist Elite Production. Puka wird halt nie der dynamische Route Runner sein, der JSN zum Beispiel ist oder der Jamar Chase ist oder auch Justin Jefferson ist. Das wird er nie sein. Und das ist bei mir halt immer so im Hinterkopf, pack Puka in eine Offense, in der er individuell mehr Separation kriegen muss oder sowas. Und ich glaube, dann bei dem Punkt bleibe ich auch, dass das nicht sein Ding ist. Aber das ist halt auch okay, weil zum einen ist er halt unfassbar gut, wenn es darum geht, Zone Coverages zu attackieren. Mhm. Er ist wahnsinnig physisch in der Route, am Catchpoint. Ich kann jeden verstehen, der ihn aktuell auch auf Platz 1 setzen würde. Ich hätte jetzt nicht mehr viel Gegenwind gegeben, wenn du jetzt, weil ich ehrlich gesagt dachte, so wie du argumentiert hast, er ist deine 1, hätte ich dir gar nicht viel Gegenwind gegeben, weil ich finde, er ist halt schon auch, was die Vielseitigkeit angeht, mit Blocking, mit Yards after Catch, mit die Rolle auch, die er auch macht, keine Ahnung, nimmt Screens im Backfield, er nimmt mal einen Jet Sweep, er läuft natürlich die ganzen toughen Crosser, also er macht ja wirklich auch sehr, sehr viel, was das angeht. Dass halt der Impact schon vielseitig ist auf die Offense. Und natürlich, er kriegt viele offene Targets durch das Scheme. Quarterback-Play, hast du alles schon gesagt. Aber, das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, wo ich auch ein bisschen neu kalibrieren musste, verglichen mit meinem Ranking letztes Jahr. Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sehr er sich diese Rolle innerhalb des Schemes eben auch verdient. Mhm, und
klar.
Wie sehr er eben Treiber des Schemes ist dann auch. Weil auf der einen Seite natürlich, er profitiert von McVay, er profitiert von der Rolle, er profitiert von Stafford. Aber er ist ja auch ein maßgeblicher Treiber dafür, dass das alles andere so funktioniert.
Ja, klar.
Deswegen, für mich war dann, also der Tiebreaker zwischen jetzt ihm zum Beispiel und JSN, für mich war dann, von JSN habe ich halt nur ein Jahr gesehen, das ist das eine. Und das andere eben von bei Puka, finde ich, da würde ich dir ja, habe ich dir auch gerade schon widersprochen und da würde ich dir widersprechen. Ich finde, die Rolle ist nicht, oder das Skillset ist nicht vielseitiger. Ich finde, da sind sie relativ ebenbürtig, Puka und JSN.
Ich stelle mich immer noch daran, dass du sagst, bei JSN hast du es nur ein Jahr gesehen. Ja klar, das absolute Elite-Level, ja.
Ja, aber darüber reden wir ja bei
Top 5. Aber die Saison davor war ja auch schon richtig gut. In einer weniger gut funktionierenden Offense als letztes Jahr, in einer komplett anderen Rolle.
Voll. Also da gehe ich auch total mit. Aber wir reden ja halt über Top 5 Receiver. Da muss ja der Anspruch sein, nicht nur, das war gut, sondern noch mal eine Stufe mehr. Weil gut ist ja
also. Aber so viele Jahre hatte JSN ja nun auch nicht. Also gut, so viele wie Puka, ich gebe es zu.
Puka auch nicht.
Ja. Ja, genau. Aber jetzt im Vergleich zu anderen. Ja, also weswegen ich mich da eben auch ein bisschen so dran gestört habe, dann zum Beispiel, also ich finde es ganz schwer, immer einzelne Argumente für den einen Spieler mit einem anderen zu vergleichen, weil es ist für mich immer ein Komplettpaket aus unglaublich vielen Faktoren. Die letzte Saison, die Sample Size der gesamten Karriere, das Skillset, die Rolle, die Umstände, die Projection, das Alter, das kommt alles zusammen und am Ende daraus fügt sich oder daraus bildet sich eine Gesamtbewertung sozusagen. Mhm. Und die muss miteinander verglichen werden. Und da hat jeder von uns allen, wir beide offensichtlich, aber auch jeder, der uns zuschaut, eine komplett andere Meinung. Wenn ihr diese Meinung loswerden wollt.
Und auch Bias, ne? Also du, das ist ja immer auch, du gehst ja auch mit einer gewissen.
Natürlich.
Du hast ja eine gewisse Vorprägung. Du bist ja kein weißes Blatt Papier zum Start dieser Analyse.
Genau, da könnten wir jetzt kulturwissenschaftlich und soziologisch einiges aufmachen. Das ersparen wir euch. Aber ja klar, also zum Beispiel ein Spieler, den ich pre-draft besonders mochte. Und das ist es ja auch immer. Man hat ja eine Vorliebe für gewisse Spieler. Und ich mag immer eher einen Chris Olave oder JSN im Vergleich zu einem Nico Collins, AJ Brown, physischen Ex-Receiver. Da mag ich die dynamischen Route-Runner immer ein bisschen lieber. Aber egal, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ihr eure Meinung losgeben wollt, und das wollt ihr, glaube ich, nach dieser Folge, weil irgendeiner ist immer der Idiot in irgendwelchen Augen, das weiß ich jetzt nach vielen Jahren Content Creation, könnt ihr das am besten über YouTube machen, weil da werden wir einzelne Teile aus diesen Ranked-Folgen veröffentlichen. Shorts werden wir da veröffentlichen, also kurze Clips, die findet ihr auch bei Instagram oder auch TikTok. Mittlerweile sind wir überall. Dein Platz 2 ist Justin Jefferson.
Richtig.
Dann haben wir die gleiche Nummer 1.
Dann haben wir die gleiche 1.
Ich finde es Ich wiederhole mich, Platz 1 bis 4. Ihr könnt es ja in einer Reihenfolge haben, wie ihr wollt. Ich werde nicht großartig dagegen gehen, aber in meinen Augen ist Ja'Marr Chase das beste Gesamtpaket aus all dem, was ich gerade genannt habe. Recency, persönlicher Bias, Sample Size, Skillset, Rolle, Umstände, Projection, alles Mögliche. Weil, ich gebe zu, ich war mal zu niedrig bei Ja'Marr Chase. Vor ein paar Jahren, ich weiß noch, da habe ich mich richtig mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass er höher als Platz 4, glaube ich, war es damals, sein darf. Weil ich da gedacht habe, okay, es muss ja Gründe geben, warum die Bengals ihn wirklich so als reine Underneath Yards After Catch Waffe einsetzen. Das ist nicht das, was ich von einem absoluten Elite-Receiver sehen will im Laufe einer Saison. Mittlerweile muss man sagen, okay, die Bengals sind eher daran schuld als Ja'Marr Chase, weil wir haben es immer wieder gesehen, dass er immer noch einfach alles kann. In meinen Augen der kompletteste Receiver und er hat halt eine Sache, die ihn von allen anderen auf diesem Top-Level abhebt. Er ist am meisten Quarterback-proven.
Ja, steht exakt so bei mir.
Der hat wieder eine halbe Saison ohne Joe Burrow hinter sich. In den Wochen, die Pace in den Wochen, inklusive dem Spiel, wo sich Joe Burrow nach 15 Snaps oder so, also ziemlich früh verletzt hat, waren 9 Catches im Schnitt pro Spiel, 93 Yards. Ohne Joe Burrow, mit Browning und Joe Flacco. Das zeigt uns kein anderer Receiver in dieser Art und Weise. So ein Niveau, immer wieder mit schlechten Quarterback-Situationen, immer wieder in schwierigen Umständen. Seit er in der Liga ist, hatte der nur einmal weniger als 1200 Yards, nie unter 1000 Yards. Und wir wissen, wie oft Joe Burrow da in dieser Zeit gefehlt hat. Und das ist etwas, wie gesagt, wir haben es bei Justin Jefferson jetzt in dem einen Jahr gesehen, wo die Umstände und das Quarterback-Play plötzlich nicht mehr so gut war. Ja, aber so eine Saison haben wir von Ja'Marr Chase noch nie erlebt.
Ich würde noch einen Punkt draufsetzen. Also es steht bei mir genauso, Quarterback-Proof. Ja. Als Alleinstellungsmerkmal eben, während jetzt andere Receiver bessere Quarterbacks haben oder konstantere Situationen, wie auch immer. Ich würde auch noch sagen Scheme-Proof, weil im Gegensatz
proof,
zu Spielern...
Nicht proven, ne? Ich glaube, ich habe proven gerade
proof,
gesagt.
Ja, genau, proof.
Ja, ist Quatsch.
Also im Gegensatz zu Spielern wie Puka oder JSN beispielsweise oder auch zum Beispiel einem Amon-Ra St. Brown auf seine Art, die Bengals setzen ja offensiv schon deutlich mehr darauf, einfach, dass ihre beiden Star-Receiver individuell gewinnen.
Ja,
andere genau. Top-Receiver kriegen mehr Hilfe vom Scheme. Weil selbst wenn Burrow spielt, ist die Offense ja sehr darauf ausgelegt, dass die Receiver individuell gewinnen. Und dann haben wir jetzt halt von Chase das komplette Skillset gesehen. Underneath, Kurzpass-Receiver, Yards after Catch, Vertikal, X-Receiver, Outside, alles, wirklich alles. Ich weiß nur, dass wir da auch letztes Jahr nochmal drüber gesprochen haben. Also letztes Jahr waren wir ja beide dann, da warst du ja dann auch auf 2, da hatten wir, glaube ich, beide auf 2. Ja. Dass er ja früh in der Karriere halt dieser Go-Ball-Receiver war, ganz am Anfang. Dann eben krass Rollentausch, underneath, alles kurz. Und jetzt wirklich, also 2024 dann, deswegen hatten wir dann beide so hoch, diese flexiblere Rolle. Und dann finde ich, hat er jetzt nochmal den nächsten Schritt qualitativ gemacht und hat es bestätigt.
Ja, genau.
Trotz der Quarterback-Situation. Und das ist eben wirklich, du hast einen absoluten Taktgeber für eine Offense, der hier jede Woche 6, 7, 8, 9 Bälle fängt. Der letztes Jahr, ich glaube, der hatte über 180 Targets vergangene Saison. Also dieser Pulsschlag der Offense und gleichzeitig aber eben halt auch der Superstar zu sein, das können nicht viele. Für mich sind es die drei, also meine Top 3, Chase, Jefferson und Puka, das sind für mich, das macht die aus. JSN ist auf dem Weg dahin, ohne jetzt die JSN-Diskussion nochmal zu machen, aber ich finde, der ist auf dem Weg dahin. Und das dann noch, als ich jetzt auch Chase nochmal angeguckt habe, diese Dynamik halt, die der einfach hat, diese Power in Kombination mit dieser Explosivität. Du siehst in der Route, du siehst nach dem Catch. Ja, für mich. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss es mehr verteidigen, aber da sind wir wirklich komplett auf einer Linie. Für mich
ist er
wirklich auch der klare Nummer 1.
Du hast auch meinen Gedankengang gerade perfekt nochmal zusammengefasst über die letzten Jahre oder so, die Entwicklung des Gedankengangs mit, ja, okay, ein herausragender Go-Ball-Receiver, zeigt mir mehr. Dann herausragender Underneath-After-the-Catch-Receiver, ja, genau. Okay, aber das ist keine Rolle. So, das ist nicht das Komplettpaket, was ich sehen will. Ja, in zwei unterschiedlichen Rollen jetzt gesehen, okay, ein bisschen positiver. Das ist ja nicht alles. So, die anderen zeigen deutlich mehr im Laufe einer Saison. Und dann eben jetzt 2 Jahre in Folge eine flexiblere Rolle, in jeder Rolle überlegen, unstoppable, quarterback-proof. Was willst du sagen? Also ist schon die Nummer 1 jetzt, finde ich.
gib mir mal noch mal, ich habe natürlich jetzt hier wieder parallel mitgeschrieben, wenn ihr die Folge letzte Woche gehört habt, dann kennt ihr das schon, um euch gleich die Konsens-Top 10 präsentieren zu können. Gib mir doch noch mal sicherheitshalber deine 1 bis 10, dann gehe ich es noch mal einmal mit durch, dass ich es in der richtigen Reihenfolge habe.
Ja'Marr Chase an 1, Jackson Smith und Jigba an 2, Puka Nacua an 3, Justin Jefferson 4. Dann Amon-Ra St. Brown auf 5, Drake London auf 6, Chris Olave mit Sternchen auf 7, George Pickens auf 8, CeeDee Lamb auf 9 und AJ Brown auf 10.
Und Nico Collins auf 11, ne, was?
Genau, Nico Collins auf 11. Also wir haben die gleiche Top 11, ne?
Nee, weil ich habe Olave ein bisschen tiefer. Aber wir haben nur einen Spieler jeweils in der Top 10, den der andere nicht drin hat. Ich kann sage auch meine nochmal schnell. Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, Puka, AJ Brown, JSN, Nico Collins, Amon-Ra, CeeDee Lamb, George Pickens und Drake London. Und dann kann ich dir jetzt auch schon sagen, wie das Konsens-Ranking aussieht. Also, dann haben wir, jetzt muss ich es einmal richtig sortieren. Wir haben auf Platz 1 Konsens natürlich Ja'Marr Chase.
Ja.
Dann haben wir einen geteilten zweiten Platz zwischen Justin Jefferson und Puka Nacua. Klar, deine 2, meine 3.
Passt nach der Saison, ist okay.
Genau, und Jefferson war meine 2 und deine 4. Mhm. JSN ist die 5. Amon-Ra ist Platz 6.
Moment.
JSN ist die 4, ja, Amon-Ra ist die 5, so rum. AJ Brown ist die 6. Drake London die 7. Hier kommt tatsächlich selten, dass der Sternchen so relevant war, weil wir hätten sonst einen Dreier-Tie am Ende.
Gut,
so
dass ich einen Stern eingesetzt habe.
Nee, nicht deiner, meiner.
Ach so, blöd.
Nico Collins ist Platz 8 mit dem Sternchen. Mhm. Und dann Hand in Hand gleich auf Platz 9, geteilter Platz, die beiden Cowboys-Receiver, CeeDee Lamb und George Pickens. Und Chris Olave wäre dann dementsprechend Platz 11.
Ich muss sagen, wenn ich jetzt das jetzt so gehört habe, das Konsens-Ranking, es ist gut, dass wir dieses Konsens-Ranking haben. Mal sehen, ob ich das in jeder Folge sagen werde. Weil die Spitze fühlt sich dadurch rund an. Mhm. Man kann sie ja unterschiedlich betrachten. Das Einzige, was mich stört am Konsens-Ranking, ist, dass Chris Olave gar nicht dabei ist.
Ja, mal gucken, ob ich das.
Ich bin sehr auf nächste.
Ich habe es überhaupt nicht erwartet.
Ich bin also, sehr bei, auf so dann die Diskussion nach nächster Saison gespannt.
Ja, bin ich auch echt gespannt, weil
er muss nur fit bleiben.
Das habe ich nicht erwartet, dass du Olave so hoch hast. Aber wie gesagt, ich finde es einen geilen Call und wenn der aufgeht, habe ich nichts dagegen.
Wer ist denn dein Platz 11 eigentlich gewesen?
Mein Platz 11 ist Malik Nabers.
Ja, habe ich auch hoch, habe ich auf 14, weil ich hatte ihn letztes Jahr auf 13 und ich weiß, es ist ein Kreuzbandriss, aber er hat ja nichts geliefert, um ihn jetzt höher zu packen als letztes Jahr.
Nee, genau. Also deswegen, ich habe ihn auch ein bisschen runtergestuft. Also ich hatte ihn ja nochmal höher letztes Jahr, einfach weil ich halt, klar, ein bisschen musst du es einkalkulieren. Der hat jetzt ja nochmal eine zweite OP gehabt. Ist er, wie fit ist er? So, das war so ein bisschen die Frage. Wer mich noch bei dir interessieren würde, da können wir auch noch zu den letzten beiden Punkten noch kommen, aber wo hast du Terry McLaurin? Weil ich dachte, dass wir über den vielleicht noch sprechen würden.
Nee. Ja, selbst der größte Terry McLaurin. Nee, ich bin nicht raus. Aber ich glaube, der wird sich, er wird halt nicht jünger. Das kommt noch dahin, noch hinzu. Und ja, er hat letztes Jahr viele Spiele verpasst. Aber die er gezeigt hat, waren jetzt auch nicht vollends überzeugend. Ich habe ihn auf 16.
Oh, okay. Ich habe ihn immer noch auf 12.
Ja, aber ich finde, der Bereich für ihn ist fair. Und ich glaube, so zwischen 11 und 16, ich finde halt, dass andere dann einfach aktuell eine stärkere Performance gezeigt haben und jünger sind, wo ich eher noch eine positive Weiterentwicklung erwarte. Mhm. Aber ja.
Okay, jetzt habe ich doch noch eine, weil mir gerade noch in meinem Ranking aufgefallen ist, weil ich nicht erwartet hatte, also vor der Saison nicht, ich meine, ich mochte ihn sehr pre-draft, aber dass er bei mir schon doch relativ hoch einsteigen würde. Tetaro McMillan,
wo 12. hast du den?
Ja, ich habe den auf 14, also da sind wir beide aber Top 15.
Liegt, also klar, Tetaro McMillan hat eine super Saison gespielt, aber jetzt keine überragende.
Nee, genau.
Keine Malik Nabers-Saison beispielsweise. Nee. Aber in diesem Bereich, ganz ehrlich, gibt es keine Receiver, die komplett irgendwie ohne Fragezeichen kommen. Zum Beispiel,
klar,
Man muss, finde ich, über einen Zay Flowers in dem Bereich reden, nach dem, was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben.
Ich zum Beispiel nicht mal Top 20, aber oh. Der ist bei mir knapp draußen.
Krass. Weil der hat, ja, der
gibt
ist.
Ein paar, in, so, die echt.
Der ist in irgendeiner also, Form irgendwie ein limitierter Receiver, der wird niemals ein kompletter Allrounder, gar keine Frage. Aber ein enormer Target Share bei den Ravens, Production extrem hoch über die letzten beiden Jahre, einer der besten letztes Jahr, was das angeht. Yards per Route Run, einer der besten, was letztes Jahr angeht. Es hätte es mir schwer gefallen, den irgendwie außerhalb der Top 15 zu haben. Und dann auch so Leute wie, keine Ahnung, Jameson Williams. Also
Jameson Williams finde ich auch schwierig. Ich finde Devonta Smith schwierig, den ich auch nicht so richtig reinpacken. Also hier ist bei mir auch nicht in der Top 20, aber auch nicht weit draußen.
Genau, ja.
DJ Moore ist am Ende meine 20 draußen. Noch geworden, aber ja, genau, ist halt so, Metcalf gehört für mich irgendwie auch noch da irgendwie mit rein, aber halt irgendwie so ans Ende. Aber das ist halt das Ding. Ich finde, gerade auch im Unterschied, wenn wir nächste Woche die Running Backs machen, werden wir da bestimmt mal drüber sprechen, weil ich finde, bei den Running Backs so ab 12, 13 war ich eher so, wen packe ich da noch rein? Aber bei den Receivern ist eher so, wen lasse ich denn jetzt hier draußen?
Ja, absolut, gerade in dem Bereich. Also du kannst einen Case für Jalen Waddle machen, gerade jetzt nach dem Wechsel zu den Broncos.
Waddle habe ich noch drin.
Ich auch, ja. Waddle habe ich noch drin. Cortland Sutton muss eigentlich mit rein. Was ist mit Garrett Wilson?
Garrett Wilson fand ich auch super schwierig. Ja,
klar. Das sind dann halt auch die Top-20-Talent gezeigt haben und dann vielleicht jetzt irgendwie letztes Jahr nicht, aus welchen Gründen auch immer. Gut, dann haben wir natürlich wie immer noch die Fragen am Ende. Wer schafft es nächstes Jahr in die Top 15, der dieses Jahr nicht in den Top 15 war? Bei mir ist es letztendlich so gewesen, dass ich viele dieser jüngeren Spieler, wie McMillan, Malik Nabers,
sind drin, ja.
Die sind schon drin.
Ja.
Deswegen gab es wenige. Ich muss ein bisschen hotter gehen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie hot.
Ich habe sofort einen Gedanken gehabt, wenn ich denke, dass du
ihn
hast, weil er würde perfekt, finde ich, hier reinpassen. Er ist jetzt noch nicht da, aber ich weiß, dass du ihn sehr magst. Du mochtest ihn schon immer sehr. Mhm. Und eigentlich ist alles da, dass es jetzt klappt. Luther Burden.
100%. 100% meine Antwort.
Stark. Ja.
Muss es für mich irgendwo sein. Ich habe sogar noch einen Under-the-Radar-Kandidaten.
Ich auch.
Der
ich
muss einen noch. Halt ein Jahr mal fit bleiben. Und ich weiß, du magst ihn nicht so gerne wie ich, deswegen wird das nicht der gleiche Name sein, aber Christian Watson bringt eigentlich alles mit.
Ja, also bin ich ja auch schon positiver über die Jahre geworden bei ihm, aber ja, muss halt mal fit bleiben. Ich meine, Target-Share-mäßig wird es eher noch mehr sein, so viele Receiver wie die Packers jetzt oder so viele Targets wie die Packers verloren haben. Also ist nicht auf meiner Liste hier, aber wundern wird es mich jetzt auch nicht. Ich hatte mir Burden sogar auch mal noch so als so eine Alternative aufgeschrieben, weil ich war relativ sicher, dass das dein Kandidat hier sein wird. Mein Kandidat sollte dich eigentlich auch nicht so sehr wundern, weil ich gehe ja so ein bisschen
Chris auf
zu dem
Olave.
Thema zurück. So 16 rein, meinst du? Ich gehe ja zu dem Thema zurück, eben, was wir am Anfang hatten und was sich ja auch durch die Folge gezogen hat. Welche Art Receiver dominieren gerade in der NFL? Was sehen wir da gerade? Und Dann habe ich einen genommen, der letztes Jahr schon echt, echt krasse Flashes hatte. Wenn der so die ganze Saison gespielt hätte, müssten wir jetzt schon drüber reden. Erste 1000-Yard-Saison gehabt, vergangene Saison. Jetzt kommt ein Scheme, in dem er, glaube ich, noch mehr explodieren könnte. Ich nehme hier Michael Wilson.
Ja, finde ich gut. Habe ich auch drüber nachgedacht, gerade für die. Ich habe ihn sogar über Top 20, also er ist knapp außerhalb der Top 20 bei mir.
Ich habe ihn auf 18 bei mir.
Ja.
Ich habe ihn reingenommen.
Finde ich fair.
Also ich habe mal die Stats halt geguckt, ab Woche 11, Rest der Saison. Platz 2 in Receiving Yards, nur Puka hatte mehr. Geteilter Platz 1 in Touchdowns, Platz 8 in Yards pro gelaufener Route, Platz 9 in Yards pro Catch, Platz 1 in Contested Catches. Und jetzt kommt die Rams Offense, so, wenn ihr so wollt, nach Arizona. Natürlich wird Quarterback-Play und so weiter, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn wir überlegen, wer wird der Puka Nacua in Anführungszeichen in dieser Offense sein? Ich glaube nicht, dass es Marvin Harrison ist. Ich glaube, das wird Michael Wilson sein.
Finde ich absolut fair. Gehe ich auch inhaltlich mit. Das Einzige, was ich nahezu frech finde, ist, Michael Wilson zwei Plätze hinter Chris Olave zu haben. Nur zwei Plätze.
Okay, ich habe aber noch einen Sleeper.
Ja.
Ja, da bin ich auf deinen Take dazu gespannt. Weil über den haben wir eigentlich letztes Jahr schon sehr hoch gesprochen. Und dann war das so ein bisschen so ein Down-Year dann vergangene Saison. Und jetzt denke ich mir aber eigentlich, in der Offense, das müsste eigentlich geil werden. Ladd McConkey, finde ich, ist so ein Kandidat.
Ja.
Richtig, richtig gute Rookie-Saison gehabt. Also von den von der Rookie-Saison her, ich weiß gar nicht, ob wir den in der Top 20 hatten letztes Jahr, aber wir haben zumindest über ihn, haben wir ihn einmal erwähnt. Zweites Jahr, okay, ne, war nicht das, was man sich erhofft hat. Aber jetzt halt in der Offense, wo wir wissen, die schemt Receiver frei, die sorgt für Big Plays, die sorgt für Production im Passing-Game. Hier ist schon fast ein bisschen überrascht, wenn McConkey nicht zumindest ein Top-20-Thema ist. Wie gesagt, so mein Sleeper, ist jetzt nicht meine Prediction, aber ich glaube, dass der Stat-mäßig auch ein gutes Jahr haben wird.
Sleeper finde ich in Ordnung. Du wirst ihn am Ende eh nicht in der Top 15 haben, egal wie gut er sein wird als Slot-Receiver. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Rookies, die vielleicht nächstes Jahr direkt schon in der Top 15 landen, wie zum Beispiel McMillan bei uns beiden. Mhm. Dieses Jahr schon. Mhm. Ich finde, es gibt nur zwei, die hier in Frage kommen.
Ja.
Tate und Tyson.
Ja. Alles andere wäre
sehr überraschend.
Sehr überraschend. Browns haben noch nicht das Quarterback-Play. Lemon bei den Eagles. Boah, ja. Keine Ahnung, was wir da kriegen. Ja. Für mich ist auch die Antwort easy. Klar.
Tyson.
Wir haben noch keinen von denen in der NFL gesehen, also bleibe ich erstmal bei meiner Pre-Draft-Analyse und ich mag den Landing-Spot eben auch ergänzend zu Olave. Für mich ist es Tysons. Ich glaube, dass Tyson, ich bin relativ zuversichtlich, dass Tyson die Rookie-Receiver kommende Saison in Targets und Catches anführen wird.
Na, da würde ich widersprechen. Da bin ich dann doch eher bei Tate, naturgemäß, aber auch wenn ich mir überlege, wer könnte schneller die klare Nummer 1 in Sachen Targets in seiner Offense werden, bin ich schon bei Tate.
Ja, die Rolle ist halt für mich bei Tate deutlich mehr dieser vertikale Receiver und die kriegen halt
bei dem gehen wir genauso auseinander übrigens wie bei Olave, was die Rolle angeht. Das sind diese Ohio State Receiver.
Das Thema hatten wir im Mockdraft auch, wo ich gesagt habe, ich finde Tyson ist die bessere Ergänzung für die Saints, weil ich finde Tate ist so ein bisschen ähnlich zu Olave vom Skillset her. Ich habe mir die Titans Offense angeguckt und ich könnte mir halt vorstellen, das wird so ein bisschen wie Chicago letztes Jahr, wo du mehrere Playmaker hast, wo jeder irgendwie so 50, 60 Bälle fängt, aber keiner, der irgendwie 80 fängt oder sowas. Und Tyson könnte ich mir halt, wenn der fit bleibt natürlich, klar, könnte ich mir halt mehr so in dieser Possession-High-Volume-Rolle vorstellen.
Das war unser Wide-Receiver-Ranking. Intensiv, ich habe richtig angefangen zu schwitzen hier. So große Unterschiede hatten wir. Lag vielleicht auch einfach an der Raumtemperatur hier heute, nachdem hier die Sonne reingeknallt hat. Nicht so wie der Hagel bei dir, also
es war echt gehagelt ohne Ende. Ja.
Witterungsbedingt haben wir hier extreme Unterschiede zwischen Mannheim und Berlin. Extreme Unterschiede waren das auch in unserem Ranking. Wie gesagt, abonniert gerne unseren YouTube-Channel. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, guckt auch gerne mal bei Instagram oder auch TikTok vorbei, je nachdem, wo ihr euch so am meisten rumtreibt. Nur bei Tinder sind wir nicht. Tinder nutzt, glaube ich, sowieso keiner mehr, wenn ich das so richtig mitbekomme. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du noch was, Adrian?
Was soll ich jetzt daran anknüpfen?
Wie sind deine Hinge-Erfahrungen?
Ja, genau. Running Back Ranking nächste Woche.
Ja. Ich habe noch nicht angefangen. Ich kann noch nichts beitragen.
Ich glaube, dass wir da auch auseinandergehen werden, aber ich glaube auch, dass ich zumindest eine Victory Lap haben darf nächste Woche.
Ich habe mich noch nicht einen Hauch damit befasst. Ich weiß nur, dass dieser Bijan Robinson ganz gut ist.
Ja, der soll nicht schlecht sein.
Und ich habe mir auch noch nicht das Ranking von letzter Woche angeguckt, aber ich gönne dir natürlich jede Victory Lap. Auch wenn es bei den Running Backs ist. Tut weh. Naja, das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.